Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 625. Lang, lang ist es her, dass wir in dieser Konstellation mal gepodcastet haben. Ich sage hallo Oliver und hallo Hans-Martin.
Hallo, haben wir das überhaupt schon mal?
Das würde ich jetzt den Archivaren überlassen, da mal in die Chronik zu gehen und nachzuschlagen. Ich glaube ja, aber es ist lange her.
Ich hätte nein gesagt, siehst du?
Du hättest nein gesagt, okay. Ja. Na, vielleicht können wir das können wir ja in den Kommentaren mal erfahren, um hier gleich ein bisschen Engagement zu farmen. Wie geht's euch denn nach diesem schönen Wochenende voller Fußball und drumherum?
Grippal.
Aus dem Stadion mitgenommen oder schon vorher auch gewesen?
Also es gibt unbestätigte Gerüchte, wonach die Frau an meiner Seite am Freitag mit einer kleine Erkrankung hier aufgeschlagen ist, die sie mir natürlich nicht weitergegeben hat.
Nein, das würde ja, das macht sie ja, machen die ja nie.
Genau.
Die. Gute Besserung.
Gute Besserung allen, die hier verschnupft zuhören oder ja. Verschnupft teilnehmen.
Verschnupfte immer bei uns.
Genau.
Ja, gut geht's mir.
Das ist schön.
Ne? Noch einmal hier nicht angefangen, das spätere Spiel zu reden.
Okay. Ach so, ja, wollen wir das in der Reihenfolge machen, wie du dankenswerterweise das Sendungsvorbereitungsdokument vorbereitet hast, damit wir erstmal mit was Schönem einsteigen.
Ja.
Ja, wir haben zwei Unionsspiele am Wochenende hinter uns, ein Pokalspiel und ein Ligaspiel. Das eine ist bei den Frauen auswärts in Mainz hat es stattgefunden und das andere zu Hause gegen den HSV. Und das Schönere war das gegen Mainz, jedenfalls vom Ergebnis her. Ihr habt es beide gesehen, habt ihr mir gesagt.
Ja.
Ich muss mich ja wieder raushalten, ich habe es leider nicht gesehen.
Es kam auf YouTube.
Es kam, ja, gesehen habe ich es, also ich habe gesehen, dass es kam, aber dann hatte ich Dinge zu tun, die das verhindert haben. Insofern müsst ihr mir jetzt alles darüber erzählen.
Das geht auch schnell.
War super, wurde gewonnen, alles schön.
Genau, super.
Okay, das, ja, nee. Gut. Dann kommen wir zum anderen Spiel. Nein, Quatsch. Wir haben ja, also wir können ja mal kurz reinhören. Jetzt haben wir uns spontan entschieden, das doch zu spielen. Wir haben ja unseren rasenden Reporter Daniel vor Ort gehabt, der ob seiner lokalen Nähe sogar im Stadion war. Und der hat uns eine 6,5 Minuten kleinen Report geschickt von vor Ort und wie es so abgegangen ist. Wir hören einfach mal rein, was Daniel zu sagen hat. Und dann könnt ihr erzählen, ob das alles so stimmt von Weitem weg.
Na denn.
Hallo, hier ist Daniel. Ich kann es leider heute nicht in den Podcast schaffen. Aber da ich ja gestern einen kleinen Ausflug nach Mainz gemacht habe, wollte ich zumindest kurz einen kleinen Reisebericht vom der Fraktion Reisekader abgeben. Denn ich fand das schon, obwohl es sportlich, wie wir gleich noch ein bisschen hören werden, jetzt nicht ein berauschendes Spiel war, schon irgendwie einen interessanten Ausflug ins Bruchwegstadion, was an sich schon schön war, weil dann bin ich zwar auf meinem Weg nach Mainz am baumarktähnlichen Stadion dort vorbeigekommen, aber konnte dann eben noch den Stadionpunkt, Stadion-Hopping-Punkt für das Bruchwegstadion einsammeln, den ich noch nicht hatte. Und das war dann schon mal ganz nett, irgendwie in diesem Stadion zu spielen, also schon in einem richtigen Stadion und einem das vielleicht sogar noch so ein bisschen sowas wie Charme hat, auch wenn es jetzt auch nicht eins der irgendwie ikonischsten Stadien der Welt ist. Was mir dann da aufgefallen ist, ist, dass man bei so einem Verein, Frauenfußballverein beziehungsweise Team wie Mainz, die ja auch ihre Frauenfußballsparte bekommen haben, indem sie die eines anderen Mainzer Vereins übernommen haben, dass man da schon merkt, das zieht ein bestimmtes Publikum an, aber es zieht auch nicht ein Publikum an, was irgendwie automatisch dem der jeweiligen Männervereine entsprechen würde. Und ja, vielleicht, also es sicherlich auch nicht dasselbe Publikum, wie es wäre, wenn es ein ganz unabhängiger Verein wäre. Abgesehen davon, dass der vielleicht dann eh nochmal, ja, vielleicht gar nicht in der Liga spielen würde, wie es jetzt Mainz ja übrigens in der zweiten Liga tut. Und ja, so fand ich es irgendwie schon ganz interessant, dass dann, was so die Mischung im Publikum ist. Ja, 500 Leute waren so ungefähr von Mainzer Seite da und irgendwie knapp 100 Unionerinnen, was wiederum ich für so einen Spieltag am Sonntag, ja, doch eine ganze Ecke weg, an einem Spieltag, wo auch die Männer am selben Tag ein Heimspiel haben, schon eine ganz ordentliche Repräsentanz fand. Sicherlich auch ein paar, die ja ähnlich wie ich es räumlich näher zu dem Auswärtsspiel in Mainz haben als zu dem Heimspiel in Berlin. Aber auf jeden Fall, so oder so, fand ich das eine ganz beachtliche Auswärtskulisse, die wir da mitgebracht haben. Ja, die ganze Orga, da gab es ja in Mainz durchaus auch ein bisschen Kritik dran, dass man da sieht, dass der Verein es noch ein bisschen ernster nehmen könnte. Seine Frauenabteilung, die er sich eben angeschafft hat, in Form etwa dessen, dass es keinen Vorverkauf gab, sondern dass alle, die ins Stadion wollten, eben einen vor Ort zum Ticketschalter gehen mussten. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich ein paar Sekunden vom Spiel verpasst habe, weil das Ticket kaufen und mir noch was zu trinken holen dann ein paar Minuten länger gedauert hat, als ich vor dem Spiel da war. Dann ging es aber irgendwann los und Union hat ja durchaus umfangreicher durchrotiert. War natürlich in einer signifikanten Favoritinnenrolle in diesem Pokalspiel und zwar dann irgendwie so ein typisches schleppendes Pokalspiel, wo die höherklassige Mannschaft, also wir, schon irgendwie deutlich überlegen ist, ungefähr erstmal immer den Ball hat, immer versucht, irgendeinen Weg durchzufinden, aber das nicht so furchtbar oft geschafft hat, also nicht nur, dass eben erstmal keine Tore gefallen sind, sondern so richtig mega große Chancen gab es jetzt auch nicht. Mainz hat das durch seine Verteidigung gut gemacht, hat auch, wenn sie den Ball nach vorne bekommen haben, durchaus ein paar gute Einzelaktionen gehabt, sodass es zumindest ansatzweise auch gefährlich wurde. Dass es ein paar Konter gab, die mit individueller Klasse im Verteidigen dann noch unterbunden werden konnten. Und ein paar Schüsse gab es aber auch aufs Tor von Karabösel, die jetzt alle nicht super nah daran waren, zu Toren zu führen, aber zumindest die Spannung so ein bisschen hochgehalten haben. Auch wenn die Spannung natürlich irgendwie gefühlt schon vor allem darin bestand, gibt es jetzt hier noch Verlängerung oder findet Union dann doch irgendwann den Weg durch. Gab es dann in der zweiten Halbzeit so ein paar erste Annäherungen. Vor allem, nachdem ein paar von den Stammkräften halt kamen, Neuka Reisner, Lisa Heisler, dann noch mit eingewechselt wurden. Und irgendwann Erling Kempel dann das Tor geschossen hat, was ja so ein bisschen nach einer Umschaltsituation, dann mit einer Flanke an den zweiten Pfosten kam. Da hatte ich übrigens das Gefühl, so diese Flanke auf den zweiten Pfosten, die hätte sich vorher schon in ein paar Angriffssituationen angeboten, wo dann teilweise auch Fernschüsse genommen wurden, die nicht ganz so aussichtsreich waren. In dem Fall kam die, Kempel macht einen schönen Kopfball, macht den rein und da hat man dann gemerkt, so die Moral der Mainzerinnen, wie man dann so sagt, war dann auch so ein bisschen gebrochen und die kam dann in der Folge auch nicht mehr so wie vorher noch mit dem Tempo von Unionsangriffen einigermaßen mit, sondern da hat man gemerkt, da fehlten dann auch die Körner oder die Moral oder beides zusammen in der Wechselwirkung, sodass es dann danach noch ein paar Chancen gab und ja auch noch das zweite Tor nochmal durch Kempel und das dann im Endeffekt irgendwie ein relativ souveräner Pokal-Auftakt-Runden-Pflichtsieg irgendwie war. Aber sicherlich gibt es da für das Trainerinnen-Team durchaus einige Sachen dran zu arbeiten und so ein bisschen so ähnlich, wie wir es auch in Jena schon gesehen haben. Vor allem die Konstanz im Kombinationsspiel, irgendwie da stringenter darin zu sein, offene Räume zu suchen, Räume auch sich selber zu öffnen, indem man konsequent im Passspiel bleibt. Und dann im Endeffekt dann auch eben zu klaren Torchancen kommt. Daran wird sicherlich noch weiter zu arbeiten sein. Und war auch dieses Spiel jetzt vielleicht ein lehrreiches Beispiel, wenn schon kein absolutes Fußballfest, rein sportlich gesehen. Ich bin dann noch gemütlich nach Hause gefahren, hab in Mainz noch was gesnackt, da gibt es ein ganz, paar ganz nette Orte dazu, deswegen finde ich das auch immer einen schönen Ausflugs- und Auswärtsspielort. Ja, und hoffe, dass ich dann einerseits demnächst vielleicht auch wieder zum richtigen Heimspiel schaffe und auch wieder in den Podcast. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und bis bald.
Das war er. Danke, Daniel, für die Mühe. Und jetzt könnt ihr ihm widersprechen, ohne dass er die Chance hat, was dagegen zu sagen.
macht sich so im Nicht-Dialogischen so ein bisschen schwierig.
Ich weiß.
Muss ich jetzt ehrlich sagen. Wobei es aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig viel zu widersprechen gibt. Das passt schon alles. Damit haben wir die Spielanalyse abgeschlossen. was mir noch aufgefallen ist, ist in dem Spiel erstens, dass es gab ja diese Veränderung in der Startelf, weg von der von den bisherigen oder von, also jetzt vielleicht nicht nur, sind ja nicht nur elf, aber es haben Spielerinnen gespielt, die sonst seltener in der Startelf stehen, namentlich Ida Häkkinen, Athanasia Moreitu und Corinna Janisch. Und da wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer taten, gab es dann gleich zur zweiten Halbzeit zwei Wechsel, wieder zurück zur Startelf. Und der dritte kam dann später verletzungsbedingt, sodass am Ende wieder die Elf auf dem Platz stand, die eigentlich sonst anfängt. Und es gab beim Max vom Rasenfunk hatte in den Bundesliga-Frauensendungen, das hatte Sebastian ja letztens ja auch schon erwähnt, immer mal, da hatte er den Eindruck, dass Union in den Ende der zweiten Halbzeit jeweils abbaut und hatte körperliche Defizite vermutet. Sebastian meinte eher, dass es vielleicht mit den Wechseln zu tun hat. Und das ist einfach nur der Gedanke schoss mir dann durch den Kopf. Und es lief ja auch tatsächlich besser als Nike Reisner reinkam, als Lisa Heisler reinkam. Da war ja dann auch mehr Zug, wobei das natürlich andererseits auch genauso mit der Ermüdung der Mainzerin zu tun haben kann, weil die ja sehr aufopferungsvoll da sich reingehauen haben.
Das finde ich eingefallen. Mir fällt auch da kann ich mit meinem, naja, nicht Beef, oder ich habe in der ersten Halbzeit zumindest jetzt nicht so begeistert vor YouTube gesessen und das, was du gerade erwähnt hast, in direkter Weise so mit den letzten Minuten ist das, wo ich in der ersten Halbzeit geschimpft habe, weil wir ja eigentlich überhaupt nichts zulassen, also auch nicht wenig machen, also es hat immer irgendwie für mich so der letzte Pass oder irgendwie die letzte Aktion gefehlt. Was mich aber total genervt hat, ist dann quasi diese eine Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, wo du einfach eine Mannschaft, die ganz klar schlechter ist, zweimal einfach kommen lässt. So. Das fand ich total unnötig. Also Mainz hat nichts draus gemacht. Ich glaube, die erste Chance, die sie da hatten, da läuft ja die Mainzerin relativ frei, relativ lange aufs Tor von uns zu und wird dann halt nach außen abgedrängt und kriegt keinen ordentlichen Abschluss hin, aber trotzdem ist das halt unnötig. Ja, und ansonsten halt das, was Hans Martin sagt, ne? Also vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen fand ich, hast du halt gemerkt, dass wir mehr Bums reinkriegen, mehr Druck reinkriegen und weiß ich nicht, also vielleicht habe ich es vergessen, aber so bis zum Tor habe ich gar nichts wirklich Zählbares von uns gesehen. Aber ich fand schon, du hast irgendwie gemerkt, dass da Mainz eigentlich nur wie im Handball halt im eigenen Kreis steht und wir halt drumherum spielen und dass es irgendwie eine Frage der Zeit ist.
Es gab ein paar Fernschüsse in der ersten Halbzeit, gab dann glaube ich auch nochmal einen Kopfball von Eileen Kempel, wo sie nicht richtig Druck hinterbekommen hat, aber so richtig gute Chancen gab es eigentlich nicht. Ja. Und das 1-0 war auch tatsächlich eigentlich die erste wirklich schöne Kombination. Das war so ein, also auch im Grunde eine Umschaltsituation. Katja Oschmann hat irgendwie einen Ball abgefangen vor der Abwehr, dann auf Tanja Pawulek weitergelegt. Und die dann eben, wie Daniel sagte, die dann raus auf Nike Reisner. Also es war insgesamt wirklich schön, sehr zweckmäßige Pässe dann raus auf Nike Reisner. Die lässt ganz kurz in die Mitte tippen. Und Lisa Heisler kommt genau so angelaufen, dass sie mit links die Flanke an den langen Pfosten schlagen kann. Das war einfach so zack, 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 Tor. Fährt sehr schön. Eileen Pöse hat nach dem Spiel gesagt, dass sie fand, dass die Mannschaft noch ein bisschen zu ungeduldig war, dass sie zu oft den Ball in die vorderste Linie gesucht hat, gerade gegen, und was, also dass du gerade gegen einen Gegner, der so tief steht, und Mainz stand ja sehr tief und sehr, sehr kompakter auch, dass du die eben erst dir hin und her spielst, erst ein bisschen versuchst auseinanderzuziehen. Das ist ja immer das Ding, wenn du so einen tiefen Block bespielst. Und das sind sicherlich auch noch Sachen, die Also das ist ja auch das Schwerste, was da hast im ja. Fußball. Insofern, also Aileen schien ganz zufrieden nach dem Spiel. Intern wird es sicherlich Themen geben, wie immer, aber am Ende war das halt ein Pokalspiel. Ich musste ein bisschen an unsere Niederlage letzte Saison gegen Eintracht Frankfurt denken. Da hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis die dann ihre Tore machten. Und du musstest einfach irgendwie gewinnen am Ende und Mainz hat da, glaube ich, wahnsinnig viel reingetan. Also war ja wirklich, muss man sagen, eine sehr respektable Leistung. Und dann ist das Ding gut. Was ich noch hübsch fand, ein bisschen völlig abseitig vom Sportlichen, ist, dass bei dem AfTV-Interview mit Elin Pöse danach er auch noch darauf zu sprechen kam, dass diese selbst aktiv war am Freitag noch, nämlich bei der Ü35 der Union Frauen und dort auch zwei Tore gemacht hat, was ihn dann zu dem schönen Satz verleitete, zwei Tore Aileen und zwei Tore Aileen. Und damit ist dann das Wochenende gut beschrieben, denke ich.
Das waren ja auch alle Tore, ne?
Das war, ja. waren alle Tore.
Waren alle Tore sogar, ja, jetzt wo du es sagst.
Ich wollte noch ganz kurz, ich habe parallel mal geguckt, die nächste Runde ist dann im November und wird am 7. Oktober ausgelost, wenn ich das richtig, am 5. Oktober ausgelost. Also das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit für den nächsten Gegner und dann, wenn ich das richtig sehe, jetzt hier von den Ergebnissen, ist der DFB-Pokal der Frauen relativ überraschungsarm. Ne? Also alle Favoriten setzen sich durch mit denen, wenn ich die Ergebnisse
außer Nürnberg. Durchsehe. Aber das haben die beiden Männern auch schon hingekriegt.
Okay, ja gut. Ja, die Google-Pixel-Frauen-Bundesliga. Die wird nie drüber
ja, hör auf.
Ja, genau. Aber wie ihr schon gesagt habt, ja, das waren alle Tore, die Union dieses Wochenende zustande, also zumindest die Profis zustande bekommen haben. Ich würde sagen, gehen wir mal zum Spiel gegen den HSV. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem, was wir ja vielleicht danach noch besprechen, was ja da so ein bisschen vor dem Spiel, ich weiß gar nicht, sagt man da geleakt, irgendwie waberte sie das so durch die Gegend, dass der, dass die Stadiongeschichte da vor dem Spiel so ein bisschen durch die Gegend ging. Dann das ganze S-Bahn-Chaos hat Hans-Martin aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es S-Bahn-Chaos war oder ob es irgendwie dank des Polizeieinsatzes, der vor dem Spiel stattgefunden hat.
Die Stadtbahn fuhr einfach über mehrere Stunden lang.
Achso, das hatte aber
nur sehr sporadisch.
Das war einfach nur Berliner Stadtbahn.
Nee, das war wegen des Polizeieinsatzes.
Ja, okay, das meine ich, ja.
Aber es war damit trotzdem Chaos. Also jetzt nicht die S-Bahn hat es zu verantworten, sondern es war völlig unklar, ob da irgendeine S3 fährt oder nicht. Und dann kam nach einer Viertelstunde trotzdem eine.
Ja. Und irgendwie hat das alles so ein bisschen dazu geführt, dass für mich jetzt im Nachgang das Spiel, also das eigentliche Spiel, die 90 oder 500, wie viel waren es? 111, 100, 101 Minute, die auf dem Platz wirklich stattgefunden haben, waren irgendwie so im Nachgang ein bisschen unbedeutend fast, würde ich sagen. Geht euch das ähnlich?
Nein.
Nein, okay. Nee.
Also, ich bin das erste Mal mit Fahrrad zum Stadion gefahren.
Ja.
Habe also vom S-Bahn-Chaos nichts mitbekommen. Muss sagen, so, ich weiß nicht, so ist es natürlich, ist es empirisch Quatsch, was ich sage, aber ich habe irgendwie in der letzten Zeit öfter Befürchtung, oh, da passiert wieder irgendwas. Also nicht, dass jetzt irgendwie sich jemand daneben benimmt, sondern dass aus irgendwelchen Gründen Support eingestellt wird oder das, was passiert ist. So, das hat mich beschäftigt, so da irgendwie die Infos zu bekommen, weil das ist ja wirklich so wie stille Post, ne? Einer hört dann was und dann guckst du nach und dann siehst du erstmal den ersten so halbgaren Social Media Eintrag. Und dann siehst du das irgendwie, ja, die Fahnen sind nicht da und dann werden sie aufgehangen, aber wieder eingerollt, was ja bedeutet, wir machen irgendwie XY Minuten nicht volle Unterstützung. So, das hat mich beschäftigt, aber als es dann losging, fand ich dabei. Also es hat nicht quasi das Erlebnis für mich dann so nachhaltig gestört, dass ich irgendwie anders nach Hause gelaufen oder gefahren bin.
Wir können ganz kurz erzählen, was passiert ist. Also es gab am S-Bahnhof Janowitzbrücke eine Polizeikontrolle gegen, nicht ja, gegen einen Großteil der Union-Ultras, die wohl, so wenn man den Polizeimeldungen glaubt, die da jetzt heute veröffentlicht wurden, vorher in einen versuchten oder doch durchgeführten Raub verwickelt waren, wo einem HSV-Fan Dinge abgenommen wurden. Und weil sich dann niemand aus der Gruppe der dort festgesetzten Union-Fans
über 200 nur mal
über 200, so.
223
als Täter zu erkennen geben wollte, hat die Polizei dann einfach die S-Bahn nicht fahren lassen und geräumt und hat dann angefangen, alle Personalien aufzunehmen und was waren das? 8 Quarzsandhandschuhe, ein paar Mundschütze, Spraydosen und so.
Und
Vermummungsgegenstände, also mit anderen Worten Schals im Zweifel. Nein, oder halt so Skimasken. Ne? Konfisziert und sie dann erst ziehen lassen, wodurch dann die Verspätung, die Oliver gerade angesprochen hat, zustande kam und diese Gruppe Fans dann erst mit Verspätung ins Stadion kam. Das war quasi das Chaos davor. Weiß nicht, haben wir dazu eine Meinung, außer das ist passiert? Ich würde mich elegant zurückhalten.
Ich finde letztendlich so diese Unsitte, immer wieder Polizeimeldungen so 1:1 wiederzugeben, ziemlich krass.
Achso, du meinst quasi jetzt Medienberichte?
Ja. Und ihr habt jetzt gerade diesen Morgenpost-Artikel offen, der halt quasi so ein bisschen das erzählt. Und ich finde so, das ist schon extrem, also natürlich ist es total daneben, jetzt einem HSV-Fan irgendwie Gewalt anzudrohen, und laut Artikel wurden dem ein Schal und eine Tasche geklaut. Mhm. So, und ich finde das schon sehr, sehr unverhältnismäßig, dafür 223 Personen festzuhalten, denen die Personalien aufzunehmen und sich dann hinzustellen und zu sagen so, oh mein Gott, wir haben 8 Paar Handschuhe, Quarzhandschuhe gefunden und 6 Spraydosen. Mhm. Also, weiß ich nicht, das fällt mir einfach total schwer, da irgendwie Verständnis für zu haben. Na, also klar kannst du irgendwie immer diskutieren, warum muss man oder warum müssen wir irgendwie bei gewissen Dingen als Szene oder Teil der Szene partizipieren, wofür man Quarzhandschuhe brauchen könnte, ja, aber trotzdem, ja, spring ruhig rein.
Ja. Das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist die Kritik an den Medien, und fand ich tatsächlich den Artikel in der Morgenpost, wo es ja ein bisschen ausführlicher war als bei der gestrigen Meldung im Tagesspiegel, aber womöglich haben die anderen es jetzt auch. Sie machen schon deutlich, dass sie den Polizeimeldungen zitieren, und gerade bei Sachen zwischen Polizei und Ultragruppierung gibt es ja selten eine andere Seite, die sich äußert. Muss man auch einfach mal sagen. Also normalerweise würde ich bei Demonstrationen oder so, würde ich mich nie auf die Polizei an Zahlen verlassen, sondern sprich mit den Organisatoren und so weiter. Grundsätzlich ist es aber absolut richtig, dass es eine unsägliche Unsitte ist, dass Polizeimeldungen unkritisch als 1:1 übernommen werden. Aber das fand ich da in diesem Fall schon relativ sauber aufgeschrieben. Mhm. Und was jetzt die Verhältnismäßigkeit angeht, ich weiß jetzt nicht, was wirklich passiert ist. Bin da sehr raus, dass es garantiert bei der Polizei Leute gibt, die auch in den Befehlsstrukturen Leute gibt, die so ein Ding dann auch mal durchziehen, weil sie es wollen oder weil sie irgendeinen Punkt machen wollen oder einen Score setteln wollen. Gut möglich. Was da vorher passiert ist, weiß ich nicht. Natürlich ist trotzdem jeder auch einfach, jemanden eine Tasche zu klauen und einen Schal zu klauen, ist halt einfach unter Gewaltandrohung, ist halt trotzdem weiterhin Raub und ist eine schwere Straftat. Also das stimmt halt trotzdem auch, ne?
Ja.
Aber ob man dafür 200 Leute festsetzen muss, ist alles, ja, komplexes Thema. Prinzipiell ging es mir auch mehr auf den Sack als nicht.
Was halt extra nervt noch in dem, also alles so richtig, was ihr gesagt habt, ne, was halt extra nervt in dem Spannungsfeld, ist natürlich, dass jetzt alle über 200 Leute, die da ihre Personalien aufgenommen haben, lassen, jetzt auch in sämtlichen Gewalttäter-Sportdateien unterkommen, ne, weil es halt im Rahmen eines Fußballspiels als im Rahmen einer Straftat festgestellt wurde, und die rutschen jetzt alle in diese Verwertungskette rein, wo man auch wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, eher wissen wir alle, schwer wieder rauskommt, selbst wenn man eben nicht an dieser schweren Straftat beteiligt war, sondern nur mit derselben S-Bahn fahren wollte.
Ja, teilweise kommst du ja noch nicht mal, kriegst du noch nicht mal raus, ob du drin stehst.
Genau, das
ist ja auch das nicht so ganz einfach. Dazu, ja. Ja, also das sehe ich fast noch problematischer. Andererseits halt für wenn es halt wirklich ein Schal in eine Tasche war, also so beschissen wie es ist, aber dann die halbe Stadt irgendwie lahmzulegen, das war ja eben auch so. Dabei, also, dass es jetzt irgendwie Leute trifft, die zum Stadion fahren wollen, ist das eine, aber das ist halt irgendwo alle Menschen, die irgendwo auf der Stadtbahn unterwegs waren, davon beeinträchtigt waren, das ist so, halleluja, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Und das fing ja irgendwie schon 15 Uhr an, das Spiel war 19.30 Uhr und irgendwie selbst nach Spielende am S-Bahnhof Köpenick wurde noch durchgesagt, dass der Zugverkehr unregelmäßig sei. Also das war gut, es kann auch sein, dass die S-Bahn da nicht in der Lage ist, sich von so einer langen Pause schnell genug zu erholen. Das mag auch sein, aber das war schon wild.
Das muss man wollen. Ne?
Das, ja.
Habt ihr eigentlich, weil das habe ich die ganze Zeit gefragt, die dann Kommunikation von der Waldseite irgendwie gehört? Weil eine Sache fand ich, zumindest habe ich so wahrgenommen, sehr gut, dass es eigentlich nur für mich, also ich habe es leider, da wo ich stehe, höre ich halt nicht, wenn Ali was sagt. Aber ich glaube, es wurde nicht irgendwie gesagt, ja, jetzt ist hier kein Support, sondern es wurde einfach nur gesagt, ey, wir sind noch nicht alle da. Und es gab aber jetzt keine Ansage so in Richtung von, jetzt seid mal bitte schön ruhig. Also kein Dogma in dem Sinne.
Ich höre Ali auch nicht bei mir. ja. Und würde mich aber auch, also die Ansage gab es aber doch, glaube ich, auch noch nie, oder? Also bei so den 15 Minuten gegen Leipzig wird drum gebeten, dass, also ja. So. Aber ich glaube, die Grundhaltung ist schon, das ist eine Ultrasache und das ist, was wir machen und wir supporten dann nicht organisiert.
Ja.
Aber das heißt, das sind ja unsere Regeln, nicht eure. Also das war ja, weiß ich nicht, in Madrid oder so gab es das ja, wurde ja auch supported. Also
ja, das wäre auch ein bisschen vermessen, glaube ich.
Ja, ich glaube, da sind sie nicht. So größenwahnsinnig ist da keiner. Also keiner in Entscheidungen. Also war so.
Ja.
Hat ja trotzdem nicht so wahnsinnig gut funktioniert, muss man auch mal sagen, der Support ohne Szene.
Das ist und leider
Gottes, da wisst ihr, also dann hätte ich vielleicht sonst später erst gesagt, dann hake ich da jetzt gleich ein, war mein Eindruck, also wie gesagt, ich ja eher Richtung Wuhle-Seite, gegenüber, also auf der, also jenseits der Mittellinie, um mich rum blieb das ganze Spiel über echt mau. Also dass die Gegengerade dann überhaupt nicht mehr in Fahrt kam. Also das, da war teilweise aus Sektor 4 mehr zu hören. Und da aber so am langen Ende der Gegengerade war echt, echt still. Und insgesamt fand ich, also dadurch, dass wenn es um dich rum nicht so richtig laut ist, habe ich die Stimmung im gesamten Stadion als deutlich leiser empfunden. Und das wurde dadurch noch verstärkt, dass der HSV-Block ja schon, wenn er laut war, auch ordentlich laut war. Also das war schon so ein bisschen, das hat mich auch noch genervt an dem ganzen Kladderadatsch. Aber das kann auch sein, dass das woanders anders war. Oder auch im Gesamtbild anders war.
Ich bin halt immer relativ weit unten Richtung Waldseite auf der Gegengerade und ich fand das alles ziemlich normal laut.
Ja, kann ja sein. Dann war es nur mein Ärger oder meine 10 Meter um mich rum.
Und du warst auch sowieso frustriert? Oder genervt?
Ja, als ich dann da war, war es okay. Mich hat vor allem dieses, ich stehe am S-Bahnhof Warschau und weiß nicht, ob ich da noch wegkomme oder nicht.
Ja.
Und wie kommt man denn anders nach Köpenick? Warte mal, ich könnte jetzt zum Frankfurter Tor und dann bis Wuhletal fahren und dann, nee, Quatsch, bis Elsterwerder Platz und dann mit dem Bus und ja, so.
S-Bahnhof Schöneweide mit der Straßenbahn?
Nee, da war auch Pendelverkehr irgendwie Richtung Schöneweide.
Natürlich.
Das war fantastisch. War kurz davor, wieder nach Hause zu gehen. Ja. Mein Fahrrad ist gerade in der Werkstatt leider und mein Auto zu nehmen und dann nach Köpenick zu gucken. Aber das will man ja nur.
Aber das stimmt, nicht. Köpenick ist gerade so ein bisschen insgesamt ein bisschen abgeschottet von der Außenwelt. Ne?
Verkehrskonzepte kommen später.
Ja, das stimmt. ja. Gut, dann ja von einem Chaos ins nächste, das Spiel an sich. Also ich habe ja hey, Überleitung, großes.
Ja, hallo.
Ich habe ja so ein bisschen danach, also ich weiß gar nicht, ob wir das Spiel so oft, also sagen wir mal so, ich habe nicht viel Bock, über das Spiel im Detail zu reden, sondern eher so, wie es mich zurücklässt, als das, was ich so für den Rest der Saison irgendwie jetzt dann mitnehmen kann. Wenn ihr gerne über einzelne Aktionen, wir können sicherlich über den Elfmeter reden und die rote Karte am Ende, aber dann reden wollt, dann gerne. Ich habe so ein bisschen, nachdem ich die letzten Spiele davor Probleme damit hatte, dass Union zwar jetzt wieder Tore schießt, aber dann auch gerne viele bekommt, haben sie mich dieses Spiel dann Lügen gestraft und quasi in beide Richtungen nicht viel gezeigt, was mir irgendwie Freude bereitet hätte oder was mich zumindest optimistisch in den Rest der Saison blicken lässt. Wie geht's euch damit? Also bin ich da wieder zu voreilig und zu skeptisch oder habt ihr irgendwas mitgenommen, was euch Freude macht oder was euch irgendwie für den Rest der Saison optimistisch stimmt?
Puh, das ist jetzt eine ganz schön hohe Anforderung. Ja.
Dafür sind wir hier.
Olli, du?
Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwie über Anzahl von Worten, also das noch in 30 Worten oder so. Also ich finde es erstmal sympathisch, aber ich meine, das gibt das Spiel auch nicht her, dass wir nicht irgendwie jetzt durch alles durchgehen. War aber auch nicht viel. Ich habe mich vor dem Spiel, muss ich sagen, extrem gefreut, als ich die Aufstellung gesehen habe. Also da war ich eigentlich sehr guter Dinge, dass wir, weiß ich nicht, diese PS, die wir in Frankfurt gezeigt haben, irgendwie auf den Platz bekommen. Im Spiel war es dann irgendwie, ich würde nicht sagen, dass es mich ratlos gemacht hat, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Aber so, das haben ja auch dann die Interviews gezeigt, dass quasi Ilic in den letzten Spielen, glaube ich, immer derjenige war, um den sich alles gedreht hat. Und der wurde halt von Vuskovic nicht nur abgemeldet, sondern der wurde ja wirklich kalt gestellt. Also der hat ja überhaupt nicht keinen Zweikampf versucht, wie keinen Zweikampf gewonnen. Und
zumindest in der Luft.
Genau, genau.
Das war echt beeindruckend, muss man einfach mal sagen. Der Bengel ist 18.
Ja, und das habe ich im Spiel gar nicht so mitgekriegt, aber im Nachhinein habe ich mich dann die ganze Zeit gefragt, so, naja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ob wir Lemminge sind, ne? Also ob man irgendwie 10-mal auf den Berg rauf rennt und runterfällt und sich einen Kopf stößt und sagt, aua, und dann aber wieder den Berg hochgeht. Also das macht mich so ein bisschen ratlos, ob das alternativlos war, das so oft zu versuchen. Weil ich glaube, die Statistik war ja irgendwie über 20 Zweikämpfe in der Luft und irgendwie
Vuskovic hat 18 von 20 Kopfballduellen gewonnen.
Ja.
Vermutlich waren mindestens 19 von denen gegen Andrei Ilic. Ja.
Genau, und das würde so ein bisschen was, wo ich nicht schlau draus werde, wie das funktioniert oder ob man da irgendwie anders reagieren könnte.
Das ist so ein bisschen wie der Bart Simpson und gegen den Hamster, ne? Falls ihr die Episode noch im Kopf habt. Egal. Ja. Ich im Unterschied zu dir war ich mir nicht so völlig sicher, ob das die richtige Aufstellung ist, weil ich glaube, dass in Frankfurt mit 3 Stürmern zu spielen und vor allem mit den schnellen Außenstürmern zu spielen, wo du davon ausgehen kannst, dass Frankfurt das Spiel machen will, erscheint mir sinnvoller, weil sich dann natürlich da eher Räume ergeben und man vielleicht auf ein Mittelfeld eher verzichten kann. Hatte ich vor dem Spiel gegen Hamburg auch gedacht, stellt sich raus, war ja dann doch so, dass wir hinten drin standen und eher auf Umschaltsituationen lauerten, also dass wir im Grunde gespielt haben wie gegen einen überlegenen Gegner. Und Hamburg den Ball gelassen haben und dass dann, obwohl da eigentlich auch Platz war, da nichts bei rumkam, lag für mich vor allem tatsächlich an wirklich eklatant mangelnder Präzision. Also da wurden ohne Gegnerdruck Pässe gespielt, die ins Nichts gingen, also auch lange Bälle, also wenn lange Bälle in Räume, in denen niemand von uns stand zum Beispiel, also so Sachen und dann kommt eben noch das dazu, wenn die langen Bälle mal ankamen, weil hat der Andrei Ilic an diesem Tag einen Gegenspieler, der ihn wirklich in der Tasche hatte. Und selbst da kommen ja selbst wenn Vuskovic das Kopfballduell gewinnt, spielt er den Ball ja dann nicht, also köpft er den ja nicht immer präzise zu seinem Mitspieler. Und da war dann eben aber auch niemand da, der diese losen Bälle mit aufsammelt von unserer Seite. Es war insgesamt so ungenau und auch so ein bisschen energiearm alles. Also das war, also zumindest in der ersten Halbzeit, in der zweiten wurde es so ein bisschen besser, aber das war schon so. Und genau, und es fehlte ein Plan B, das hat
Till Oppermann.
Till Oppermann, genau. Danke. Danke, dass du meine Gedanken mitliest. Hatte Till Oppermann in seinem Artikel beim RBB ja auch im Grunde ganz gut rausgearbeitet. Also da war dann nichts. Und das dann, und er prangert auch, wie ich finde, zu Recht an, oder bemerkt zumindest zu Recht an, dass eben das auch nicht umgestellt wurde. Dass als Berg rausging, kam halt Tim Skarke und wir haben weiter dieses Umschaltdings gespielt, statt versucht, mal mit dem dritten Mittelfeldspieler vielleicht ein bisschen Struktur reinzukriegen. Meinst das du? War so mein Rant.
Guter Rant. Ich fand, ich würde dir vielleicht in einem Punkt nicht widersprechen, aber zumindest anmerken, dass ich es gar nicht so schlimm fand mit der Energielosigkeit, die du angesprochen hast. Ich fand schon, dass da trotz der Ideenlosigkeit trotzdem Geschwindigkeit drin war von beiden Mannschaften, die eigentlich relativ hoch war in meinen Augen. Aber gut, dann ja. Also hat halt nur nichts gebracht. Ne? Nur Geschwindigkeit bringt halt auch nicht 4 Punkte. Die Frage ist ja mehr oder weniger, wenn das nicht 0-0 gestanden hätte über die lange Zeit, sondern Union vielleicht sogar im Rückstand gewesen wäre dann eventuell ein Plan B zu erkennen gewesen? Weil so kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann auch gerne in so ein Spiel reinrennt, nach dem Motto, irgendwann klappt's und immer halt weiter versucht, was man sich vorher ausgedacht hat. Ne, wenn es noch 0-0 steht. Also dass man halt denkt, okay, wir müssen hier nur ein Tor schießen, dann haben wir das, stehen wir gut da. Und das versucht
das man. 21. Halt. Kopfballduell gewinnen wir dann.
Genau, ja. Kann ja sein. Ich weiß es halt nicht, ne? Das ist jetzt auch Spekulation und aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen, man liegt halt nicht hinten, ne? Und dann versucht man halt das, was man sich vorgenommen hat.
Aber andererseits, wenn wir hinten gelegen hätten und der, ja gut. Also
ich
dann,
weiß es nicht, ne? Aber
dann geht ja dieser Umschaltquatsch noch weniger. Also ist das, wenn der HSV sich hinten reinstellt. Ja. Also nee, das ist, klar, gut, dann kannst du natürlich trotzdem umstellen. Aber ja, wahrscheinlich war der Plan dann einfach, es wird schon irgendwann gehen und es wurde ja auch gefährlicher in der zweiten Halbzeit. Mhm. Wobei mein Eindruck war von außen, wenn wir hier ein Tor machen, dann nach dem Standard und sonst gar nicht. Also und das waren ja auch die Gelegenheiten, die sich dann ergeben. Diese eine Ecke, die da vom Innenverteidiger abgefälscht an den Pfosten ging, dann hat Andras Schäfer zweimal seinen Körper schön weit hinter dem Ball gehalten, damit der Ball auch gut übers Tor geht bei seinen Abschlüssen. Und das war es schon fast. Ne? Mhm. Also und dann gab es natürlich in der ersten Halbzeit noch eine relativ große Chance.
Meinst du die den relativ?
Ne, XG ist irgendwie nur 0,7, 0,8. Ja, die halt auch versemmelt wurde. Das war ein bisschen ärgerlich.
Ja. Wobei wir, glaube ich, seit der Einführung des VARs habe ich, glaube ich, noch keinen Elfmeter gesehen, wo ich gleich von Anfang an so klar gesagt hätte, ja, das war einer.
Ich habe es tatsächlich von meiner Perspektive, sah es aus, als wäre Jürgen Leitz sehr willfährig abgesprungen.
Oh, das ist er auch, ja klar, auch. Auf jeden Fall. Aber es
und ich habe halt den Kontakt so nicht gesehen. Ja. Also nicht, also aus der Achse war es nicht so völlig klar, ob da wirklich groß was war. Und war mir andererseits aber auch sicher, so wie ich Dennis Aitekin kenne, der erklärtermaßen sehr ungern sich, also sein Ehrgeiz ist es, dass er die Entscheidung auf dem Platz trifft und möglichst wenig auf dieses Hilfsmittel zurückgreift, VAR. Und ich glaube, dass er sich da nur von, also dass er diese Entscheidung nur revidiert, wenn es halt wirklich doll falsch war. Mhm. Und an und für sich ist er ja auch ein recht guter Schiedsrichter, auch wenn ich ihn in diesem Spiel ein bisschen seltsam fand. Deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht zurücknimmt.
Ja.
Allerdings war ich mir auch ziemlich sicher, dass André Elitsch den verwandelt. Also, naja. Machst du nix.
Ja.
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 Hat er nicht.
Hat er nicht. Hat er ganz deutlich nicht. Der war auch nicht gut geschossen. Ne? Das war jetzt nicht mal eine herausragende Torwartleistung. Also gut, es ist immer eine herausragende Torwartleistung, Elfmeter zu halten, aber der war jetzt auch nicht super platziert.
Nicht super platziert. Der war jetzt aber auch nicht beschissen. Also,
nö, ja. Beschissen war er nicht.
Ja. Ja, das hätte dann ein anderes Spiel ergeben können.
Ja, da soll ich dir kurz das Phrasenfein rüberschreiben?
Ja, nee, ist so dieses, ach. Und die andere Sache, weil du vorhin sagtest, dass es dir auch nach hinten nicht so wahnsinnig viel Mut gemacht hat, da würde ich dir sogar recht geben, weil du hast schon irgendwie gesehen, dass warum der HSV keine Tore geschossen hat bisher, also erst zwei. Mhm. Die haben ja wirklich zwischendurch echt ganz guten Fußball gespielt.
Ja.
Also wirklich schön, auch speziell der Ryan Philippe, der Nummer 14, der da den Elfmeter, gut, ja, aber und auch eine Chance relativ kläglich vergeben hat, aber dann im Strafraum war dann Schluss, aber ich hatte immer den Eindruck, das lag wirklich ein bisschen mehr an deren Unvermögen, als
an unserer Abwehr,
dass wir das so gut verteidigt haben. Ja. Und sie sind auch wirklich sehr widerstandslos durch unser Mittelfeld marschiert. Also klar wurde erst ab der Mittellinie ungefähr angegriffen, aber das hat die auch nicht wirklich beeindruckt. Also im Grunde war immer erst ganz hinten Schluss. Und das war so defensiv, ja, ist nichts angebrannt, aber das nicht so sehr unser Verdienst, glaube ich.
Das ist mir auch schon gegen Frankfurt leider so aufgefallen, dass also die Tore, die gegen Frankfurt gefallen sind, waren auch so, dass die halt relativ fröhlich da sich bis zum Strafraum kombinieren konnten. Ja. Und gegen Frankfurt macht die Tore dann halt, die HSV dann in dem Moment nicht macht, ne?
Richtig, da haben wir bloß ein paar.
Ja, aber das klappt halt auch nicht immer, wie wir gestern gesehen haben. Also insofern ist so ein bisschen, ne, das daher meine Ratlosigkeit.
Ja, wie gesagt, es fehlt irgendwie ein Plan B und es fehlt auch, glaube ich, irgendwas. Ich bin nicht völlig glücklich mit dieser 3-4-3-Formation, ehrlich gesagt. Also es ist mir. Also das ist wie ein Spezialwerkzeug, was jetzt auf alles angewendet wird. Und das funktioniert nur in bestimmten Zusammenhängen, glaube ich.
Das ist auch nicht so schwer, dass, ich sag mal, sich darauf vorzubereiten. Ne? Also wenn es wirklich so ist, dass das unser Plan A, B, C, D, X ist, dann ist es nicht so schwer, das zu verteidigen.
Wie man gesehen hat, ne? Stellst du jemanden Illich gegenüber, der einen guten Tag hat und Illich relativ gut rausnehmen kann?
Ich glaube, da brauchen relativ viele Innenverteidiger der Bundesliga mehr als einen guten Tag, um so ein Spiel hinzulegen. Also das war wirklich schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Und andererseits sind wir vielleicht auch nicht jedes Mal so unpräzise. Also ich glaube schon, dass man damit irgendwie genug Punkte einsammeln kann, um nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu landen. Mhm. Aber es ist schon relativ, weiß nicht.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die große Keule rausholen und sagen, so steigst du ab oder so ein Quatsch, ne? Aber wir sind ja auch noch relativ jung in der Saison. Aber die.
Nicht nur, auch im Herzen.
Naja, gut, da sprichst du für dich selber. aber die. Das Vermögen, was man irgendwie so in der Mannschaft sieht oder den Plan, ich weiß nicht, wie man es nennen will, irgendwie, ich habe noch keinen Zugriff darauf, was Union diese Saison machen will.
So wie Union aufs Spiel.
Manchmal, ja, leider.
Ja.
Good talk.
Good talk.
Gute Karte stellen wir keine Fragen, oder?
Nee, auch die war relativ klar aus meiner Sicht. Also auch da ist natürlich dann, aber ich habe gehört, wie heißt der Vera? Nee, wie hieß der irgendwann?
Viera.
Soll wohl sich nicht schwer verletzt haben. Insofern, gute Besserung noch, aber ja, das war dann so ein Doppelnackenschlag für, zum Glück für den HSV war der relativ spät. Aber
erst circa eine Viertelstunde vor Schluss in der 88. Minute.
Genau.
Ich fand tatsächlich die 10 Minuten Nachspielzeit etwas kurz. Also wir hatten ja zuerst diese ewig lange Unterbrechung mit dem Pyrorauch und dann diese Verletzung, als sich der Sportsfreund aus Hamburg wieder ins Feld gerollt hat, um sich da behandeln zu lassen.
Ja.
Wo ich wirklich auch dafür bin, dass es dafür direkt Gelb gibt. Also das ist eine absolute Unsitte. Und dann sind ja noch ein paar Wechselslots gewesen. Hätte man, aber egal. Andererseits wollte ich dieses Spiel noch länger sehen. Nein, eher nicht.
Ich bin ja tatsächlich kein großer Freund dieser langen Nachspielzeit, auch wenn das wahrscheinlich technisch gesehen die bessere Alternative ist, um wirklich die Minuten nachspielen zu lassen, die auch verbraucht wurden mit irgendeinem Scheiß drumherum. Aber ich finde das so da bin ich zu alter Mann.
Konservativ?
Ja, zu konservativ. Da komme ich nicht mehr ran auf meine alten Tage.
Es gab ja irgendwie die Ansage oder die Hoffnung, dass der aus der Schiedsrichter- oder aus der Regel-Bastler-Zunft, dass sich damit womöglich eben der Anlass für Verlängerung von Nachspielzeiten reduzieren würde, also dass die Spieler da gegensteuern würden.
Achso, du meinst, das ist eine Erziehungsmaßnahme?
Mhm. Hm. Glaube ich nicht so richtig dran. Es wird ein bisschen ein anderer Sport, wenn es halt nicht mehr, wenn es 100 Minuten immer dauert, ne? Ja. Also insgesamt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die übertragenen Rechteinhaber nicht nur glücklich darüber sind.
So. Wieso? Ist noch mehr Inhalt, noch mehr Content.
Ja, aber wann willst du denn die Werbung spielen?
Naja, dann warte mal ab, da wird noch die Unterbrechung in der Halbzeit kommen, die Werbeunterbrechung.
Ja.
Mit genau dieser Argumentation.
Der DraftKings mit Half-Break.
Genau.
Unbedingt
jetzt,
das.
Jetzt noch schnell die Wette absetzen.
Ja.
Mhm.
Ich habe mir bei der roten Karte fällt mir noch ein, es gab von Hamburger Seite auf Social Media, wurde sich sehr darüber mokiert, dass sich Leo Querfeld den Kopf gehalten hat. Hat er ja auch. Und er wurde ja zumindest vom Fuß nicht am Kopf getroffen.
Ach Gott, ja.
Und ich bin mir nicht, also erstens finde ich es. Ja, es ist nicht wahnsinnig sportlich, das zu machen, aber er wurde halt trotzdem, also das ändert an der roten Karte so gar nichts, deswegen ist es im Grunde auch egal.
Genau.
Und ich glaube auch, dass Vera im letzten Moment wirklich auch zurückgezogen hat, aber
hat er auch, aber da ist halt dann
aber da bist so du das, da bist
halt
du
da,
das
ne?
Genau, und da bist du das Risiko schon eingegangen und du kriegst ja dafür die rote Karte.
Genau.
Und ich bin mir aber nicht völlig sicher, in der einen Einstellung sah es so aus, als ob der im Vorbeifliegen, als ob die noch so leicht mit den Köpfen aneinander oder mit der Schulter an den Kopf irgendwie, also jetzt nicht mit Full Impact oder so. Aber ist, wie gesagt, im Grunde auch egal. Und immerhin hat Leo Querfeld diesmal keinen Elfmeter verursacht, aber da bin ich auch sehr froh.
Das ist jetzt der Maßstab, ja?
Naja, war ein bisschen viel in letzter Zeit.
Ja.
Ja, ansonsten, schön war noch die Choreo von Hamburg, schön war die Pyro-Show, also ein bisschen was haben sie doch noch nicht der Polizei abgegeben von der Arbeitsseite.
Die eine oder andere Fackel hat es geschafft, ja.
Das sah schon echt gut aus, oder?
Das sah schon echt gut aus, auch wenn es natürlich, also, ne, das ist ja wieder so, diese Gewalttätersport, hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist doch immer wieder diese Gleichsetzung von Krawall.
Gewalt, Pyro und Rassismus?
Genau, Krawalle, das sind keine echten Fans und so. Nee, ich fand, das war sehr schön, sah sehr gut aus. War auch im Rahmen dessen, was man wohl sicheres Abbrennen nennt, ne? Also die Fackeln, die heiß brennen, waren ja relativ starr, während die anderen, diese Blinker, mit denen gewunken wurde.
Ja.
Das sah schon relativ gut aus, muss man mal neidlos anerkennen.
Und auch die Choreo von den Hamburgern, muss man sagen. Also war schon hübsch. Die hatten sich was vorgenommen für das Spiel, das sah man. Also,
na, die müssen sich jetzt auf der Bundesliga-Bühne zurückmelden, ne?
Ja, na klar, aber machen sie eben auch.
Ja, ja.
Kudos. Also, und wie gesagt, laut waren sie auch.
Ja.
Kannst du nicht meckern.
Naja, kannst du schon.
Ja, ich nicht.
Du nicht. Ja, aber was nehmen wir denn jetzt mit? Will diese Frage will ich unbedingt noch beantwortet haben von euch.
Ein Punkt.
Ja, okay, haha. Das hat mir Sebastian schon im Slack als Antwort gegeben. Nee, aber jetzt mal im Ernst.
Klugscheißen können wir alle.
Genau. haben wir jetzt irgendeine Erkenntnis gewonnen im Vergleich zu den Frankfurt-Spielen, im Vergleich zu den Spielen, die bisher waren? Ich habe ja vorhin selber gesagt, die Saison ist noch jung, aber wir kommen jetzt ja so langsam in eine Phase, wo man schon mal irgendwie so einen Fingerabdruck vielleicht erkennen könnte, wo Baumgart mit Union hin will diese Saison, also abgesehen vom Klassenerhalt, ist klar. Haben wir jetzt durch das HSV-Spiel irgendeine Erkenntnis gewonnen?
Dass es schwierig wird, wenn der Plan A nicht klappt. Mhm. So.
Ich würde auch, das hat Danilo Duki im Interview gesagt oder hat sich da positiv geäußert, natürlich nach hinten finde ich das erstmal ermutigend. Also klar, wir haben sie relativ weit kommen lassen, aber trotzdem so irgendwie mit den drei Dingern und den 25 Jahren gealtert in Frankfurt, war das, glaube ich, schon in Ordnung, was die Verteidigung angeht.
Ja, also
nein, okay.
Nee, ich überlege gerade, weil ich hab ja vorhin Hans-Martin auch recht gegeben mit der, dass der HSV da jetzt auch nicht ein Feuerwerk abgefackelt hat in unserem Strafraum. Also die waren jetzt auch nicht die gefährlichsten Gegner, die wir hätten haben können. Insofern fällt es mir schwer, da zu sagen, okay, die Abwehr war stabil. Klar, 0-0, kein Gegentor, Abwehr war stabil, ja. Insofern gebe ich dir recht.
Ja. Danke. Aber eigentlich nicht. Gut.
Naja, das ist genau mein Problem mit diesem gesamten Spiel, ist ja, dass ich halt nicht weiß, was ich daraus machen soll. Weil ich glaube, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, was wir jetzt erwarten können von den nächsten, in Anführungsstrichen, großen Gegnern, ne, die da wie Frankfurt es auch machte, das Spiel eher machen als sich, der HSV, wo wir ja traditionell, was auch immer das Wort heißt in dem Zusammenhang, vielleicht ein bisschen besser dastehen mit unserer Spielanlage, weil wir dann eher die Gegenstöße machen können, die sie irgendwie gegen HSV auch haben wollten. Aber ich weiß nicht, das kann es ja nicht sein, ne? Dass wir immer darauf hoffen, dass wir gegen die großen Gegner mindestens einen Punkt holen und dann mal gucken, was wir gegen die, die vermeintlich unter uns stehen könnten am Ende der Saison, dann keine Punkte holen. Das ist ja auch doof.
Ja, das wird nicht reichen, ein Punkt gegen die drei Großen und keine Punkte gegen alle anderen wird doof. Das ist schwierig, ja. Ja, ich, also was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Jogo Late wieder in der Dreierkette steht. Ich halte das für die bessere Option als Tom Rothe. Und ich traue den dreien da hinten zumindest. Also das ist natürlich nicht das definitiv nicht die gesamte Defensive, aber der Innenverteidigung, die halte ich schon für gehobenes Mittelfeld mindestens in der ersten Liga. Also und wenn wir da wieder zu einer Stabilität zurückkehren, und das halte ich mit dem Personal durchaus für möglich, dann ist mir erstmal nicht so wahnsinnig bange. Und dann haben wir, glaube ich, eben trotzdem andere und zumindest personell andere und mehr Optionen als in der letzten Saison. Und ich bleibe schon dabei, dass ich eigentlich mit einem Optimismus, ist vielleicht ein großes Wort, aber mit einiger Gelassenheit der Saison entgegenschaue. Also so, wir werden auch immer wieder grauenvolle Spiele haben, in denen Sachen nicht funktionieren, aber wenn man jemanden wie Oliver Burke vernünftig eingebunden kriegt, der ist halt auch so ein sehr schmales Spezialwerkzeug. also für eine sehr schmale Fallgruppe oder Einsatzgruppe. Also wenn man den ins Laufen bekommt, dann ist der halt auch sehr, sehr stark. Also in denen, wenn man seine Stärken ausspielen kann, dann hat die sind schon sehr groß. Ilas Ansar halte ich für wahnsinnig talentiert und wahnsinnig gut. André Ilic ist, glaube ich, der Mittelstürmer, den wir brauchen. Und die Baustelle, also das, worüber wollen wir nicht reden, ist halt das Mittelfeld. Und da ist das ist aber eben auch schwierig. Wenn
lange Bälle.
Wenn du nicht mit dem Mittelfeld spielst, dann kann ja das Mittelfeld ja auch nicht spielen. Also ist so Henne-Ei, weißt du, wie ich sag's schon wieder, wie Felix Groß dem damals die Bälle über den Kopf flogen in der ersten Bundesliga-Saison, als halt alles auf Sebastian Andersson flog. Das so kann ich den Spielern gar nicht so wahnsinnig vorhalten, wenn das im Konzept nicht vorkommt. Und das wäre sicherlich eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass es das auch mit erarbeitet wird. Ich gehe davon aus, dass das so ist, aber es kommt halt noch nicht so wahnsinnig zum Einsatz. Habe ich den Eindruck.
Das klingt nach einem guten Schlusswort für das Spiel, weil besser kann ich es nicht sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt, letzte Saison um die Zeit hatten wir 8 Punkte, jetzt haben wir 7, also alles noch im Rahmen.
Ja. Nach so wenigen Spieltagen
ja.
Mit völlig unfair. Ist noch niemand am 5. Spieltag und so weiter.
Ja, ja. Okay, gut. Dann haben wir noch, zwei Themen sehe ich gerade.
Ich habe bei den Frauen noch eine Sache vergessen, nämlich Anna Ehling gute Besserung zu wünschen. Die hat sich im Spiel verletzt und das sah nicht so wahnsinnig gut aus. Also,
es gibt noch keine neuen Infos, oder? Ich wollte das vorhin schon fragen.
Alter, bei Union.
Okay, ja.
Da steht dann irgendwann in der Presse, in der Spielankündigung fürs nächste Mal, stehen wieder drei Namen auf der verletzten Liste. So kommen die Infos raus. Nee, das sah nicht so schön aus und das fände ich sehr schade, weil die wirklich, also immer schade, aber weil die sich auch wirklich gut in die Saison gespielt hat bisher. So, jetzt kommen die anderen beiden Themen.
Genau, ich würde vielleicht das Große, was uns wahrscheinlich am meisten beschäftigt, außer dass Renault seinen Vertrag verlängert hat, das natürlich uns auch beschäftigt und gut finden, aber die am Sonntag, wie schon erwähnt, aufgeploppte Unsicherheit zum geplanten Stadionneubau, der wohl jetzt erstmal umgeplant werden muss, sagen wir es mal so, ne? Also so, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Berliner Senat das Verkehrskonzept, was Union vorgelegt hat, nicht akzeptiert, weil die, helf mir mal kurz, 40.500 waren es, ne?
Ja.
Zuschauer, die geplant werden für das neue Stadion, wohl nicht so gut hin und wieder wegkommen mit dem, was man jetzt schon an Verkehrschaos, Verkehrsschwierigkeiten in Köpenick an Spieltagen sieht, ist das wohl...
An Spieltagen.
Ja, ja. So stand es in der Pressemitteilung. Oder beziehungsweise in dem, was man gelesen hat bisher. Genau, also Ende vom Lied ist, der Senat sagt, 40.500 sind zu viel. So, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und will das so nicht genehmigen, damit da Köpenick nicht noch mehr leiden muss, wenn Union spielt, dass sich da irgendwie 40.000 Leute durch die Gegend rammeln. Gut, müssen wir wahrscheinlich erstmal so hinnehmen. Ob wir das, wer da wo irgendwas dran drehen kann, würde ich mir, glaube ich, nicht trauen zu bewerten. Aber Union muss sich da jetzt ja irgendwie zu verhalten. Jetzt kam, ich glaube, 15 Minuten, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, kam eine Rundmail von Dirk Zingler.
Die war nicht nur an mich?
Kam die Mail an Hans Martin von Dirk Zingler.
die wir jetzt hier exklusiv.
Genau, die wir jetzt hier leaken. Die quasi im Prinzip das vorbereitet, was der Verein dann morgen um 14 Uhr in einem Pressetermin wahrscheinlich dann auch an die Öffentlichkeit tragen wird. Wir können ja mal ganz kurz, bevor ich jetzt die Mail zusammenfasse, könnt ihr mal ganz kurz sagen, wie ihr das vielleicht am Sonntag oder heute erfahren habt, mitgekriegt habt und was euer erster Eindruck war, als das relativ klar wurde, dass das Stadion, so wie es uns präsentiert wurde auf der Mitgliederversammlung, erstmal wahrscheinlich so nicht gebaut werden wird.
Überrascht? Also, keine Ahnung, ich glaube, dass sich die Stadionpläne ja eh schon mal geändert haben. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht so dramatisch. Also für mich, ich hatte immer das Gefühl, dass wir an anderen Problemen arbeiten und dass das, also gut, ich baue in meiner Freizeit natürlich keine Stadien und
ganz wenige Leute tun das ja.
Ja, ja, na, also
könntest sich mal bei Dirk melden.
Ja. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe natürlich keine Ahnung, an welchen Stellen es Probleme geben könnte und was so Sollbruchstellen sind, aber in meinem Gefühl dachte ich eigentlich, dass das eine grundsätzliche Frage ist, die eigentlich schon geklärt ist, was es ja offensichtlich nicht ist oder war. So. Und so wie ich das interpretiere, wird es ja oder kann es so sein, dass das Stadion ja letztendlich so gebaut wird, wie angekündigt, und dass über der Waldseite diese Stehplätze erstmal Sitzplätze werden. So, und wenn das so ist, keine Ahnung, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir ja diese ganzen Diskussionen, nicht wir, aber wie es halt dieses Safe Standing, da ist ja, glaube ich, auch ein Unioner involviert gewesen, und wie so ein Waliser. Wenn zum Beispiel
Engländer, glaube ich.
Engländer. Ja,
ich glaube
ja,
schon,
das ist gemein.
Ja.
Nee, ich will auch aus einem Waliser keinen Engländer machen oder umgedreht.
Ja.
Na, aber nee, wenn das dann so eine Sitzplätze wären, dann okay, dann würde ich lieber das Stadion in kleiner endlich mal haben, als irgendwie nochmal 3 Jahre weiter zu warten, weißt du? Also irgendwann soll es halt losgehen.
Ja, das hat ja Dirk Zingler auch relativ klar gesagt, noch eine Verzögerung können wir uns nicht leisten.
Genau. Das Ding ist halt, ich kenne mich wirklich null aus mit solchen Genehmigungsverfahren. Aber ich war schon auch einigermaßen überrascht, dass so ein grundlegendes Veto nach so langer Zeit kommt. Mhm. Also die Pläne sind ja jetzt auch nicht völlig neu, und ich habe keine Ahnung, wann Union das Verkehrskonzept eingereicht hat und so. Also wie gesagt, ich kenne diese ganzen Verfahren nicht, aber es wirkt schon so von außen wie, Kinder, das fällt euch jetzt ein. Und höchstwahrscheinlich war es natürlich nicht so, sondern da sind bla 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 bla. Und unabhängig, also das hat schon auch sehr, sehr, ja, mich überrascht und genervt. Und andererseits ist es halt so, dieses Ding, dass natürlich verstehe ich, dass das Land Berlin oder auch der Stadtbezirk Köpenick irgendwie Sorge dafür tragen muss, dass unbeteiligte Menschen, die da wohnen, auch nach Hause kommen können. wenn der erste FC Union seine Fußballveranstaltung abhält. Andererseits ist eben der Ist-Zustand in Köpenick ja jetzt auch kein neuer und vor allem eben auch ein landesweit auch hausgemachter. Also das ist ja ein Problem, was einfach schon vor 15 Jahren, vor 20 Jahren hätte angegangen werden müssen. Ja. Und das nervt dann nochmal on top. Und zum Stadion selbst, ja. Ja, am Ende, ja, also in der Mail, die du ja dann noch referieren wolltest, aber vielleicht auch nicht. Also die Grundaussage ist, dass im Grunde mehr Sitzplätze verbaut werden auf dem bisher geplanten Oberrang, und zwar im Unterschied zu bisher nur über Sektor 3, also der Gegengerade, und Sektor 5, also dem Gästeblock, auch über Sektor 2, was ich schon, zumindest ist, glaube ich, eine Kröte, die geschluckt werden muss dann, und auch über Sektor 4, also der Wuhle-Seite außer Gästeblock. Also dass im Grunde der gesamte Oberrang dann Sitzplätze sind. Und dann wir im Grunde bei mehr oder weniger der gleichen Anzahl von Stehplätzen bleiben mit 18.800 und 15.700 Sitzplätze, sodass es dann nicht die 40.500, sondern 34.500 werden. Ich glaube, dass andererseits dass bei Union die Planung schon so weit vorangeschritten sind, dass sie einfach sagen, wir müssen es durchziehen, weil es den Bedarf gibt. Mhm. Und wir können jetzt nicht ein komplett neues Dings planen. Also dass man da aus rein pragmatischen und Notwendigkeitsgründen das wahrscheinlich echt so machen muss.
Ja. Also was mich so ein bisschen überrascht hat, in der Berichterstattung, die wir seit gestern haben, was nicht viel ist, war in dem originalen Bildartikel, stand das, glaube ich, auch mit drin, dass Union wohl Teil ihres Verkehrskonzeptes war, den Andrang mit Shuttlebussen zu bewältigen. Was ich das hatte ich bisher noch nie so gehört. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo in allen Einblick in irgendwelche Planungsunterlagen hätte oder sonst irgendwie. Aber das fand ich schon eine relativ sportliche Ansage von Union selber, weil, also ich meine, dass der S-Bahnhof Köpenick ja immer noch, ich glaube, bis auf die nächsten 5 Jahre oder so gebaut werden wird. Und bis dahin wäre das ja sowieso alles ein Chaos gewesen, was die öffentliche Anreise mit Nicht-Auto angeht. Aber das dann tatsächlich einzureichen mit einem Shuttlebus-Konzept, also da würde ich als Senat wahrscheinlich auch sagen, also da gucke ich nochmal genau hin, ob das so funktioniert oder ob das gehen kann. Das fand ich schon ein bisschen sportlich. Mhm. Und die Oberränge, das, was du gerade gemeint hast, Hans-Martin, die Kröte, die jetzt wahrscheinlich zu schlucken sein wird von, ja, im Wesentlichen der organisierten Szene, die jetzt Sitzplätze über sich haben werden wird, ist wahrscheinlich eine Diskussion, das schreibt Dirk Zingler ja auch, diese in den kommenden Wochen dann mit den Fanszenen führen werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt nicht ins Stocken gerät dadurch. Was ich so ein bisschen eine Sorge habe, ist, dass ja ein Provisorium gerne, vor allem in Köpenick, gerne mal dauerhafte Lösung wird. Wisst ihr noch, wie lange die provisorische Brücke am Schloss Köpenick Bestand hatte, als sie die eigentliche Schlossbrücke saniert haben und dann diese Metallbrücke daneben gesetzt haben? Ich glaube, die stand da, keine Ahnung, gefühlt 50 Jahre oder so. Das heißt also, das Provisorium der Sitzplätze im Oberrang, hätte ich jetzt natürlich Sorge, dass das dann die endgültige Lösung wird.
Ich finde aber nochmal, ich glaube auch mit dieser Kröte, ich glaube, dass gar nicht so dramatisch werden wird. Du machst da Safe Standing rein. Das heißt, das ist faktisch ein Sitzplatz. Und wenn wir das nicht total verkacken als Verein und irgendwie da oben für ein Fuffi das Spiel die Plätze hinknallen, sondern wenn du sagst, das ist preislich genau das Gleiche, dann hast du ja faktisch keinen Unterschied.
Du kannst dich dann da genauso.
Ist halt geringer, klar.
Nee, wenn du deine Reihe nicht verlassen kannst. Also das ist, also jetzt Safe Standing 1000-mal besser als die richtigen Sitze, aber das Allerschlimmste am Jahn-Sportpark war, wenn du nicht rechtzeitig da bist, kommst du nicht zu deinen Leuten, weil du die alle in Reihen stehen. Du kannst dich nur horizontal bewegen und nicht vertikal.
Ja.
Das ist schon super beschissen. Also gerade für Gruppen und für eine Dynamik von einem von, der, ja. von dem Links. Also es ist tausendmal besser als fest eingebaute Sitze und sollen sie, also ja, hoffentlich machen sie es so. Aber das ist schon nicht ohne, das ist schon wirklich was. Und müssen sie es vielleicht trotzdem machen? Ja. Ist es scheiße? Auch ja.
Das stimmt. Ja, aber die Frage ist doch halt, ne, was willst du denn haben?
Und ich glaube. Nee, natürlich, natürlich, ja. natürlich, klar. Und auch bei den Shuttlebussen weiß ich andererseits auch nicht, was sollen sie denn genau aufstellen als Verkehrs-, also was sollen sie denn sagen? Schön wäre, wenn die Straßenbahn öfter fährt oder wenn die S-Bahn 5 Minuten Takt hätte.
Ja, genau.
Hat sie
ja.
aber nicht. Ach, kiek an, naja gut, was wollen wir denn jetzt machen? Mhm. Wir haben hier ein paar Busse, ja. Hm.
Ja, weißt du, ja also, nee, ich verstehe dich total. Ja, natürlich, das ist genau diese Ratlosigkeit und dass gerade das Land Berlin mit der Förderung von öffentlichem Personennahverkehr jetzt sich nicht mit Ruhm bekleckert regelmäßig, was also alles, was nicht Autobahnkilometer ja. ist, angeht. Das wissen wir auch schon seit Jahren, aber genau, ja, man muss sich ja irgendwie dazu verhalten. Ich fand es bloß halt überraschend, dass das jetzt, also sagen wir mal so, bei der Mitgliederversammlung und der Vorstellung des Konzepts wurde das nicht erwähnt und genau das muss aber damals auch schon klar gewesen sein. Ne? Also ja. der S-Bahnhof Köpenick ist nicht erst seit gestern im Bau und wie gesagt, auch noch die nächsten 300 Jahre gefühlt wird er das sein und dass das dazu führt, dass man also nicht genug Leute, der Takt der S-Bahn, bla bla, dass das also, das muss schon damals klar gewesen sein, aber das wurde dann halt nicht erwähnt. Ne? Das ist dann halt, okay, wir haben hier noch so eine Ausweichmöglichkeit, mal sehen, ob der Senat zustimmt, hätte man ja sagen können.
Ja, und womöglich, ich weiß eben auch nicht, wie, also ist, das wird auch die ganze Zeit währenddessen Kommunikation mit dem Senat gegeben haben. Wir sind ja jetzt irgendwie das nicht hier bei Hertha, wo sich dann die Leute, also wo es ja dann wirklich eine persönliche Animosität gab zwischen den jeweiligen Leuten auf Hertha-Seite und auf Senatsseite. Also davon ist mir erstmal zumindest nichts bekannt, dass man sich im Austausch befindet und sagt, pass mal auf, wir haben an sowas gedacht, an sowas gedacht. Und vielleicht sind genau diese Gespräche jetzt am Ende so daran gescheitert, dass der Kompromiss eben doch nicht angenommen wurde. Mhm. Aber so völlig neu, wie du sagst, das ist, glaube ich, also weder die Problematik noch dürfte der Verhandlungsstand intern neu gewesen sein. Und jetzt hat es halt am Ende nicht gereicht. So. Aber das ist schon. Ist schon eine ganz schöne Bombe, muss man sagen. Also
ja.
ne, in einem ohnehin sich lang ziehenden Prozess.
Das eine oder andere Jahr haben wir damit schon zugebracht, ja. Das ist richtig.
Ja, und wenn ich mich noch erinnere, wie die Waldseite als die größte Stehplatztribüne von, ach, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Ja, andererseits. Ich weiß es nicht. Also im Slack wurde ja auch gesagt, dass also genau diese Provisorium hält für immer Sachen. Ich glaube, das wäre dann am Ende auch eine Funktion von Nachfrage. Wenn du halt eine erhöhte Nachfrage nach Tickets hast, nimmst du dann vielleicht auch irgendwann Sitzplätze. Also wenn es dann das Verkehrskonzept hergibt, baust du dann vielleicht auch wieder Sitzplätze und Stehplätze um mehr Leute reinzulassen. Also und ich glaube gerade auf der Waldseite. Denke ich, ist das schon auch eine Grundbedingung, die Szene vermutlich stellen wird, dass das, sobald es irgendwie geht, wieder umgebaut wird.
Naja, aber genau das, sobald es irgendwie geht, liegt halt dann nicht in deiner Hand. Ne? Also gehen wir mal davon aus, dass der S-Bahnhof Berlin irgendwann fertig ist.
Der S-Bahnhof Berlin.
Der S-Bahnhof Berlin.
Der große für alle.
Der
alle überall hinkommen.
Genau. Und von da geht dann die A100 in alle Richtungen ab. Der S-Bahnhof Köpenick.
Nee, ich finde das super, weil dann können wir endlich sagen, dass Unioner aus Berlin kommen. Nicht aus Köpenick.
Genau. Nee, der S-Bahnhof Köpenick ist ja irgendwann fertig. So hoffen wir natürlich alle, ne? Mit in seiner schönen Gänze. Und dann muss die S-Bahn noch nachlegen und mehr Strom liefern, dass dann auch der S-Bahn-Takt in 5 Minuten gemacht werden kann. Das heißt also, in 10 bis 15 Jahren ist dann alles ausgebaut, sodass man dann die 40.500 Leute gut
für die dritte Liga
hin und zurück befördern kann. Dann bin ich kurz vor der Rente. Alle Ultras jetzt sind raus aus dem
Ultrafasching. Du bist doch nicht in 10 bis 15 Jahren kurz vor der Rente. Entschuldige mal, mein Freund.
Ja, stimmt, das Rentenalter wird noch angehoben, das ist richtig. Nee, aber ich meine mal, ne? Also ich will das noch erleben, dass wir hier mal dass wir hier ein schönes Stadion haben.
Ich auch.
Ja.
Ja, alt Scheiße.
Aber ist denn also dieses Safe-Standing-Konzept vielleicht, wer das nicht kennen kann, ist ja, muss ich das jetzt irgendwo verlinken? Das sind halt diese, wie Hans-Meier schon gesagt hat, diese Reihen, die abgegrenzt sind, ne, mit so, wie sagt man denn dazu?
Railseats.
Genau.
Klappsitz.
Klappsitzen und das, was die Klappsitze hält, ist auch gleichzeitig die Begrenzung. Ne? Also, dass man im Prinzip nicht nach vorne und hinten irgendwie gepresst werden kann. Aber, und die zählen offiziell als Sitzplätze, ja? Habe ich das richtig verstanden?
In England, hat er die nicht auch im Olympiastadion, jetzt mal ganz ehrlich?
Ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Ich habe hier meinen Wikipedia-Artikel. ich weiß es, ja, ich glaube, dass sie also es gab ja auch die Sitzplätze in Sektor 4, waren ja auch nicht fest verbaut, sondern Klappsitze. Mhm. Also waren fest verbaute Klappsitze, so rum. Allerdings noch ein bisschen enger. Kann ich mich noch erinnern, wie da die Doppel-T-Träger reingetragen wurden, nachdem die ganzen Handläufe gestrichen waren. What could possibly go wrong?
Das ist heute noch ein schlimmes Thema.
Das ist mein größter Beitrag zum Stadionbau gewesen, dass ich dann nochmal drüber gemalt habe.
Drüber gepinselt hast.
Einmal ums Stadion rum. Ja. Also die anderen dann auch gleich. Guck mal, da ist auch noch was abgeplatzt. Und guck mal, da ist eine Nase dran.
Ja, na gut. Ich meine, aber auf der anderen Seite, wenn das als Sitzplatz gilt und dann quasi die Beschränkung damit eingehalten werden kann, da kann man ja dann sich auch als Ultragruppe quasi oben im Oberrang von Sektor 2 einen Bereich reservieren, sag ich mal, ne? Um dann das, was du vorhin meintest, dass die Gruppendynamik da eventuell nicht so funktioniert, um das nicht ganz so schlimm zu haben. Man weiß es nicht.
Die sind halt auch, glaube ich, auch einfach wieder rausbaubar. Wobei, Das waren die Sitzplätze und Sektor 4 ja auch. Die waren ja damals nur deswegen da, weil wir die Haupttribüne noch nicht hatten und noch nicht genug Sitzplätze für die Kapazität.
Ich erinnere mich.
Kurz die waren dann genau neben der Plexiglasscheibe, ne?
Ja.
Ja, der ganze Sektor 4 waren Sitzplätze.
Ja.
Unmittelbar nach.
Das gibt's alles nicht.
Was, wie viel man vergessen kann.
Wie alt wir werden und wie lange, ja. So,
wenn über was Robert für Zeit in 10 Jahren schon in Rente reden. Geht.
Ja. Kannst du dich an die Liegestühle erinnern, die unter der alten Haltestellenuhr waren.
Aber Robert kann sich auch an Brücken erinnern,
die
vor 50 Jahren gebaut wurden. Also von daher.
Ja.
Das ist aber auch alles, an was ich mich erinnern kann. Frag mich mal, was letzte Woche war. Da bin ich raus. Ja.
Genau. Da könnten sinnvolle Informationen stehen. Stattdessen steht das da.
Richtig. Ja gut, ja. Okay. Das heißt, wir warten morgen ab. 14 Uhr ist Pressetermin. Ich vermute, dass da nicht viel mehr als das, was in der E-Mail drin steht, die heute an die Mitglieder gegangen ist, gesagt wird. Außer dass, also, ne, wir bauen weniger. Vielleicht haben sie schon ein Konzept, ob Safe Standing oder nicht, aber das vermute ich mal eher nicht.
Ich glaube, das wird erarbeitet mit denen.
Genau.
Also,
was dann, das, vielleicht kann man ja jetzt mit dem Senat eng zusammenarbeiten, was die akzeptieren würden. Wie viele?
Ja.
Ich weiß, ist das denn? Na gut, okay, das sind schon.
Das Foto, paar, ne? Das Foto bei Safe Standing Area ist aus der HDI Arena in Hannover, also auch auf der englischen Wikipedia.
Ja.
Verrückt.
Aber ja, gut, okay. 34.500 versus 40.000 sind halt, na gut, 6.000, nicht ganz 6.000 weniger. Macht das so einen Unterschied?
Es sind 12.000 mehr als jetzt. Die Frage ist halt wirklich, was der Bedarf ist. Das ist gerade schwer abzuschätzen.
Ja, das stimmt. Ja. Ich war ja tatsächlich einer derjenigen, die bei der Vorstellung des Stadions gesagt haben, 40.000 sind ganz schön viel. So als Größe für so ein Stadion.
Passt so überhaupt gar nicht zu dir, Robert.
Ich weiß.
Du überraschst mich völlig. Wofür brauchen denn wir denn 40.000 in der Oberliga? Hast du bestimmt gedacht.
Oberliga war es nicht, aber so... ging in die Richtung.
Ja.
Aber ich verstehe natürlich auch, dass ich das aus einer unglaublich privilegierten Sicht eines Dauerkarteninhabers sage und im Ansatz nicht nachvollziehen kann, wie sich jemand fühlt, der seit Jahren nicht zur Union gehen kann, weil beim Losen ständig kein Glück hat.
Ja, wie fühlt es sich übrigens an, jetzt Bielefeld zu losen und nicht sicher zu sein?
Ich habe tatsächlich Bielefeld nicht gelost.
Oh.
Ich habe kein Los eingeschmissen. Okay. Aber
ja.
Weil ich habe auch gerade überlegt, also ich bin auch Gott sei Dank noch rechtzeitig auf den Dauerkartenzug aufgesprungen. Wann war das letzte Mal, dass man mit einer Dauerkarte irgendwie sich Sorgen machen musste? Also klar zu Corona, irgendwie Pokalspiel gegen St. Pauli.
Champions League.
Ach ja, nee, Euroleague.
Ja, Entschuldige.
Ach, ja. Champions League war doch sicher. Also.
Da hatte ich auch eine Dauerkarte.
War sicher, aber Euroleague
ja, ich glaube, Sam. Genau, Euroleague, ja.
Stimmt, Champions League gab es eine Dauerkarte, ja. Geil. Steht da drüben noch. Those were the days. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Das kann, ja gut, das ist auch noch nicht so lange her. Ich kann gerade sagen, das ist jetzt, wenn ich daran nicht mehr erinnern könntest, da würde ich mir Sorgen machen.
Wollen wir jetzt trotzdem on a positive note
ja, natürlich,
enden? Und zwar, weil du hier völlig sträflich lapidar drüber hinweggegangen bist. Frederik Rönow hat seinen Vertrag verlängert.
Ja, ich wollte zum Stadionthema kommen, deswegen habe ich das so ein bisschen ins Gas gedrückt. Ja, nee, aber natürlich, ja.
Leidenschaft hat es, darüber zu reden. Ja, sehr schön. Es gibt ein sehr schönes kleines Video mit ihm, Video-Interview mit ihm, das wirklich dermaßen herzig ist, dass er sich eben ans Herz, selbiges legen möchte. Und der, ich glaube, der ist wirklich hauptsächlich deswegen noch bei uns, weil er sich bei uns so wohl fühlt. Eigentlich ist er viel zu gut. Aber der ist so, ach, hier ist schön, ich bin hier glücklich, meine Kinder sind hier.
Jakob Busk hätte das Video nicht besser machen können.
Es ist, ja. Passt irgendwie. Hm. Nein, ganz fantastisch. Frederik Rönow, bester Mann.
Ich überlege gerade, wir haben immer, also ne, Stichwort Erinnerungen an frühere Tage. Ich hab neulich mal zurück, als die Meldung kam, zurückgedacht, so an bis zu Sven Beukert und so zurück. Ich hatte eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die wir jetzt nicht ausbreiten müssen, haben wir immer Glück gehabt mit unseren Torwarten. Also ich hatte nie, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich sage, im Tor haben wir Nachholbedarf.
Höhö, Höttecke.
Was? Ich wollte gerade sagen, den erwähnen wir jetzt nicht.
Er hat uns aber zum 2:1 im Olympiastadion gehalten.
Genau. Absolut.
Ja,
absolut.
Ne, also. Sind die Straßen eisern.
Ich vergesse es immer wieder und du erwähnst es immer wieder, es ist so schön.
Wenn du mir mit Höttecke kommst, dann muss ich auch noch so ein bestes Zitat erwähnen.
Mit Markus Sehner hatte ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, damals. Aber auch, weil ich, glaube ich, Jan Glicker damals gut fand.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und da hatte doch Mirko Votava Torhüter-Rotation eingeführt. Oh Gott, Mirko Votava übrigens, für die, die diesen Podcast noch nie gehört haben, mein absoluter Lieblingstrainer von allen Union-Trainern.
Oh Gott,
ey. Die erste oder die zweite Amtszeit?
Nee, Votava war nur einmal.
War der nicht zweimal da?
Nein, hast du jetzt gerade Mirko Votava mit Georgi Vassile verwechselt?
Oh, ja,
wegen dem Bart.
Das ist das Zeichen, dass ich...
Jetzt kriegst du Besuch von Ultras, ich sag's dir.
Mein letzter Podcast heute.
Mit Quarzsandhandschuhen.
Ich bin jetzt aus dem Team raus. So, Mädels, bevor es ausfasert, habt ihr noch was auf dem Herzen, was zum Thema beizutragen? Oder wollen wir einfach Schluss machen?
Nee, ich glaube, es ist besser, wenn wir Schluss machen. Ja.
Okay.
Macht's hübsch.
Dann machen wir das.
Vielen Dank,
schön Chat. Mit euch. Danke euch im Chat, genau.